Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Es ist Dienstag, der 22. Oktober. Das ist der Fever Pitch Podcast. Mein Name ist Max Ropers, eine neue Stimme hier. Ich freue mich, euch ab dieser Woche begrüßen zu dürfen. Und wir gehen rein in diesen Podcast. Und das mache ich nicht alleine, sondern ich habe einen tollen Gast dabei. Das ist Rupert Fabig vom Hamburger Abendblatt. Er kümmert sich da um den FC St. Pauli. Und damit könnt ihr euch vielleicht auch schon das Thema für diese Folge denken. Das ist der Abstiegskampf. Und Rupert, gleich mal die erste Frage an dich. Es ist ja auch für dich das erste Jahr Bundesliga, wie für viele in und um den FC St. Pauli. Wie fühlt es sich denn an?
Ja, eine halbe Nummer größer, würde ich sagen, als zweite Liga. Mitunter vielleicht auch eine ganze Nummer größer, je nachdem, in welchem Stadion man sich bewegt. Es fühlt sich erstaunlich schnell routiniert an, weil man gewöhnt sich ja doch an das eine oder andere. Aber ich glaube, es werden auch in den kommenden Wochen noch so ein paar kleine Highlights warten, wo es sich dann eben doch nicht normal anfühlt, sondern was schon mal nochmal herausragen wird.
Wir haben ja eben kurz vorher schon gesprochen, dass du die Auswärtsreisen dann ja nochmal ein bisschen spannender findest, weil da du alles nochmal neu entdecken kannst. Auf welches Stadion freust du dich denn noch richtig?
Also ein Klassiker ist sicherlich das Spiel in München, weil es eben die Bayern sind und es natürlich bekanntermaßen schon der bekannteste, größte Verein in Deutschland ist. Ich freue mich auf Leverkusen, weil einerseits die Spielweise, andererseits habe ich gehört, dass das Essen im Pressebereich exzellent sein soll und da, deswegen habe ich da durchaus Lust hinzufahren.
Das ist nicht immer so, ne? Das weiß man auch, glaube ich, wenn man da schon ein bisschen dabei ist, dass die Qualität der Kulinarik sich oft unterscheidet.
Oh, massiv. Wie ist wenn man einen Podcast zu aufnehmen.
Und jetzt ist aber die Frage, wie ist denn die Qualität beim FC St. Pauli? Und wir müssen natürlich so ein bisschen die Erwartung managen, denn jeder, der aufsteigt, der hat es sowieso schon schwer. Beim FC St. Pauli ist aber auch noch der Punkt, dass mit Marcel Hartl der beste Spieler der letzten Saison nicht mehr da ist und dass er jetzt auch nicht so 1:1 ersetzt wurde. Ist es erwartet schwer? Ist es noch schwerer? Oder ist es vielleicht sogar leichter, jetzt so nach den ersten 7 Spielen aus deiner Sicht?
Also einfacher ist es bestimmt nicht geworden. Es ist erwartet schwer, das ist klar. Also glaube niemand in und um den Verein herum hat sich gedacht, dass sie jetzt in die Bundesliga kommen und dann direkt um die Europapokalplätze mitspielen. Also da war man schon von vornherein sehr realistisch in den Erwartungen. Es ist sehr, sehr schwierig, finde ich, drin zu bleiben, weil es natürlich ein qualitatives Problem gibt, was gar nicht zwingend in erster Linie am FC St. Pauli selber liegt, sondern natürlich auch an der Konkurrenz, die wirtschaftlich häufig oder größtenteils mehr Möglichkeiten hat, die etablierter in der Bundesliga ist und dementsprechend mehr Qualität auf den Platz bringen kann. Wir können und wir werden sicherlich auch noch darüber sprechen, ob St. Pauli gegebenenfalls auch noch etwas mehr die Mannschaft hätte verstärken können oder inwiefern die Mannschaft besser geworden ist im Vergleich zur vergangenen Saison. Aber ich glaube, niemand gibt sich der Illusion hin, dass es um irgendetwas anderes als um den Klassenerhalt geht.
So, und jetzt hat man nach 7 Spielen 4 Punkte. Es gab Ausreißer nach oben. Das war jetzt das Spiel in Freiburg, die Tabellendritter sind und die wirklich das, also da hat man wirklich gesehen, was in dieser Mannschaft steckt, wenn sie wirklich, wenn auch alles funktioniert, wenn man auch in Führung geht. Es gab aber auch eben schon 4 Spiele ohne eigenes Tor und bittererweise, finde ich, war das eben gegen die mehr oder weniger direkte Konkurrenz. Also direkt gegen Heidenheim, dann bei Union Berlin. Dann in Augsburg hat man natürlich noch ein Tor geschossen am Ende, aber leider finde ich die schwächste Saisonleistung gebracht und dann noch mal gegen Mainz, dann noch mal gegen Mainz zu Hause verloren. So, und dann wird's natürlich eng. Du hast natürlich richtig beherzte Auftritte gehabt jetzt gegen Leipzig und Dortmund, aber da ist halt auch nur ein Punkt rausgekommen und natürlich war das wahrscheinlich sogar mehr als erwartet, aber es sind halt nur 4 Punkte und wo machst du jetzt, weil du ja auch schon ein bisschen die Qualität des Kaders so ein bisschen angerissen hast, wo ist denn das für die, die jetzt auch vielleicht sich nicht so mit St. Pauli beschäftigen, die jetzt hier das sonst eher wegen anderer Vereine hören, wo ist denn wirklich so genau der Knackpunkt im Kader, wo fehlt es aktuell?
Also, wenn man sich jetzt ganz, ganz, ganz platt nur die Zahlen anschaut, dann allein fällt das einem, glaube ich, schon auf. Und wenn man sich Spiele anschaut oder Statistiken ein bisschen tiefer interpretiert, dann wird das auch nochmal deutlich, das Problem ist in der Offensive. Also defensiv macht das St. Pauli gut und glaube für ihre Verhältnisse sogar sehr gut mitunter. Im Angriff haben sie noch Schwächen. Das wird auch dahingehend deutlich, du hast es eben selber angesprochen, gegen welche Gegner die Leistungen gut waren und gegen welche Gegner sogar auch was bei rumgekommen ist, Leipzig und Freiburg, nämlich gegen die, die selber den Ball hatten. Gegen die Mannschaften, die St. Pauli den Ball überlassen haben, ist nichts bei rausgekommen. Null Punkte bislang. Und auch keine große Torgefahr. Also bis auf dieses Tor in Augsburg oder jetzt das Traumtor in Dortmund. St. Pauli hat im vergangenen Jahr in der zweiten Liga sehr dominant mit dem Ball gespielt. Jetzt unter dem neuen Trainer, unter Alexander Blessin, ist es eher die Idee, gegen den Ball zu spielen, was sicherlich auch normal ist für einen Aufsteiger. Wenn jetzt aber ein bisschen doch das Material im Kader fehlt, um das umzusetzen, beziehungsweise wenn die Mannschaft sich erstmal dran gewöhnen muss, gegen den Ball zu spielen, was sie auch schon gut umgesetzt haben, hapert es dann unter aber auch am Spiel mit dem Ball. Das wirkt noch, ich will nicht sagen ideenlos, das wäre anmaßend, aber es wirkt noch nicht ganz verfeinert in jeglicher Hinsicht. Und man merkt schon, dass es eigentlich nicht die Grundidee ist, die der FC St. Pauli in dieser Saison spielen möchte. Und hinzu kommt dann natürlich auch das, was auf dem Platz ist. Also ich habe den Eindruck, wo es massiv fehlt, ist so ein bisschen so ein Kreativposten, der auch eine Idee hat. Es gab Elias Saad auf der Außenbahn, der ein Unterschiedsspieler ist, der unkonventionell ist, der Freiburg praktisch im Alleingang versenkt hat mit zwei Toren und einer Vorlage. Der, ich sagte, es gab, der fällt nämlich jetzt erstmal aus bis mindestens Anfang Dezember mit einer Knöchelverletzung, weil er von Dominic Kohr umgegrätscht wurde. Und dementsprechend mangelt es da an einem Kreativposten und von der Position, von der mehr kommen müsste, aber nicht mehr kommen kann, ist so ein bisschen so ein klassischer Zehner, wie das in der vergangenen Saison Mate Hatte war. Und das, dessen Fehlen, dessen Abgang, finde ich, macht sich doch spürbar bemerkbar.
Und neben Harte war ja letztes Jahr Jackson Irvine auf dieser Doppel-8 ja eher, sonst immer eine Dreierkette und die bleibt ja auch so dahinter, zwei Außenbahnen und vorne dann meistens letztes Jahr drei Stürmer, zwei Außen, einer in der Mitte, Eggestein, Johannes Eggestein, ja. Und in diesen, auf dieser Doppel-8 Jackson Irvine, Kapitän, Leader, ganz klar, seit er dort ist, also wahrscheinlich auch viele, die eben St. Pauli nicht so kennen, den kennen sie. So, das ist der verkörpert St. Pauli, der geht voran, der macht die wichtigen Tore, der macht die wichtigen Läufe. So war es im letzten Jahr. Dieses Jahr hapert es bei ihm. Ich finde, wenn ich jetzt die Spiele sehe, ich habe ja auch das Interesse hier als Norddeutscher an St. Pauli, ganz klar. Und an ihm spielt das, an ihm geht das Spiel so ein bisschen vorbei. Man kennt das ja so vielleicht so von früher selber als Mittelfeldspieler, wenn die Bälle über einen rüber gejagt werden, dann hat man nicht so richtig Aktien im Spiel. Wie kommt er denn damit klar? Also er muss ja trotzdem irgendwie weiterhin vorangehen, weil das hat sich nicht geändert in der ersten Liga. Er ist der Kapitän und er muss vorangehen. Wie kommt er damit klar, jetzt auch sich so in der ersten Liga anzupassen?
Also ich glaube, er selber ist das geringste Problem, weil du hast es selber gesagt, er ein spezieller Typ ist, ein absolut vorbildlicher Mannschaftsspieler, Kapitän, der, wie sagt man im Amerikanischen, he's over himself, also der praktisch über sich selbst steht, dem jetzt nichts, das eigene nicht, längst nicht so wichtig ist wie der Mannschaftserfolg.
Der scheißt sich
also, nichts. Ja, genau, der scheißt sich nichts, auf sich selbst zumindest. Und das ist jetzt nicht die Schwierigkeit, das ist eher so, am Anfang hat St. Pauli ja oft im 3-5-2 gespielt, das Alexander Blessin ja auch präferiert und das sorgt natürlich, dass er so ein bisschen weiter nach hinten gezogen wird, dass er nicht diese Achterrolle hat, sondern eher eine Sechserrolle, was auch gut ist, weil er defensiv auch durchaus so diese destruktiven Elemente in sich trägt. Aber dann läuft dementsprechend eine Offensive da ein bisschen weniger als über ihn, als es vorher gelaufen ist. Das haben sie jetzt teilweise wieder umgestellt in Richtung 3-4-3. Aber es ist ja auch durchaus zu erwarten gewesen, dass Jackson Irvine jetzt nicht in die Bundesliga kommt und dort sofort zum Starspieler avanciert. Ist ein Spieler, der auch wenn er spindeldürr ist, natürlich auch viel über seine Physis kommt, weil er unheimlich viel läuft, weil er da viel mit wettmacht, weil er in Kopfballduellen überlegen ist. Und das ist natürlich eine Sache, die dann in der Bundesliga, also die Laufwerte sind nach wie vor top, aber eben so, was die Physis betrifft, ist natürlich etwas, dem eben andere Spieler dann doch deutlich überlegener sind. Und es gab nicht wenige, die auch erwartet hatten, dass es für ihn erstmal schwierig wird und die das gar nicht die Bundesliga-Tauglichkeit in Frage gestellt haben, aber zumindest in Frage gestellt haben, ob er auf dem Level Einfluss nehmen kann. Und ich finde, er braucht so ein bisschen, um sich frei zu schwimmen. Gerade am Anfang, die ersten drei Spiele, das war schwierig. Danach fand ich ihn aber schon zunehmend besser und jetzt auch langsam auf einem adäquaten Niveau. Also er ist keiner der St. Paulianer, würde ich sagen, die massive Schwierigkeiten haben, also die richtig abfallen. Ich würde ihn so in einer Kaste mit Elias Saad, als er noch fit war, mit Erik Smit, Nico Vase, der eine weitgehend gute Figur abgibt, und dann Jackson Irvine, würde ich sagen. Genau, ja. Das sind diejenigen, die noch mit am besten bislang zurechtkommen.
So, und es ist ja dann die Aufgabe des Trainers, Alex Blessin, seit Sommer im Amt, nachdem Fabian Hützler ja zu Brighton in die Premier League gegangen ist. Dafür gab es ja auch ordentlich Geld an Ablöse. Es ist jetzt die Aufgabe des Trainers, seine Mannschaft erfolgsversprechend auf die neue Liga einzustellen. Und du hast schon die System-Herumdokterung da am Anfang angesprochen. St. Pauli war 3-4-3 durch und durch in der zweiten Liga. Sie waren über eigentlich fast 3 Jahre lang Aufstiegskandidat, bis auf eine Halbserie, wo sie ganz schlecht waren und Fabian Hützler sie dann wieder nach oben gebracht hat. Das war eingespielt. Ja, Elias Saad kam da rein, es kamen Spieler rein wie Johannes Eggestein, der auch unerwartet wieder richtig zur Form gefunden hat letztes Jahr. Jetzt wurde wirklich 3 Spiele lang auf 3-5-2 gesetzt, ohne Saad, ohne Afolayan, den anderen Außenspieler, auch Tempo, auch ein Gefahrenherd. So, und ich fand, weil es ein Zitat gab von Alex Blessin, so mehr oder weniger, die Saison, ja, die geht zuerst so nach dem 3. und 4. Spieltag los, wir müssen erstmal reinkommen. So hat sich das angefühlt und so haben sich dann aber auch die Spiele angefühlt, gegen eben diese direkten Gegner. Und jetzt hat man 4 Punkte, obwohl man eigentlich schon richtig das Beste rausgeholt hat, wie du schon gesagt hast, gegen Freiburg und Leipzig. Was hat denn Alex Blessin jetzt gelernt, dass es jetzt besser läuft als zum Beginn? Außer jetzt zu sagen, ja gut, wir machen dann doch relativ viel so wie in der letzten Saison, weil das kann es ja auch nicht sein, wenn es eine andere Liga ist.
Also, dass er jetzt was gelernt hat, da würde ich mich jetzt nicht hinstellen und mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ey, gut, okay, dass du mal auf uns Medien gehört hast und wir wussten es doch eh von Anfang an besser. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, wenn, dann hat er sein Team noch besser kennengelernt und die Stärken und Schwächen. Und er ist, das gefällt mir an ihm, er ist ein flexibler Trainer. Er ist kein Dogmatiker, was ihm am Anfang so ein bisschen ausgelegt wurde. Ja, der Blessin will nur unbedingt sein 3-5-2 spielen und egal, was er macht. Das stimmt nicht. Also das hat er von Anfang an auch gesagt, dass er Flexibilität drin haben möchte, Variabilität. Er hat jetzt in Hannover im Testspiel da zum Beispiel ein 4-4-2 ausprobiert, weil er gemeint hat, so, er findet es auch mit Viererkette interessant, die Variabilität zu haben. Ob sie das jetzt mal spielen, sei dahingestellt. Aber zumindest die Möglichkeit zu haben, finde ich gar nicht verkehrt, dass er da wirklich pragmatisch rangeht. Ich fand, am Anfang hat man schon gemerkt, so das DFB-Pokalspiel in Halle, erinnere ich mich dran, da, dass sie so ein bisschen noch zwischen zwei Systemen gefangen waren, dass sie gewohnt waren, das 3-4-3 mit Ball dominant zu spielen, dann haben sie aber eintrainiert, 3-5-2 und vor allem gegen den Ball zu spielen, und dann spielen sie im ersten Pflichtspiel in Halle gegen einen Gegner, der ihnen natürlich massiv den Ball überlässt, und dann war es so ein bisschen, okay, ja, eigentlich haben wir gerade gegen den Ball gelernt und jetzt müssen wir doch wieder was mit dem Ball machen, und das wirkte ein bisschen einfallslos. Und dann kam natürlich so die ersten drei Spiele, auch mit einem 3-5-2 begonnen, ohne Ilias Saad, ohne Oladapo Afolayan, die im Laufe des Spiels reingekommen sind. Und dann wurde auch immer umgestellt und dann wurde es optisch gesehen besser. Man kann jetzt sagen, in Augsburg zum Beispiel, da war es optisch vielleicht besser im 3-4-3, aber faktisch stand es, glaube ich, 0-0 im 3-5-2 und 1-3 im 3-4-3. Also das ist dann immer schwierig, so große Konklusionen zu finden. Was schon richtig ist, dass Alex Blessin dann begonnen hat, einfach die besten Spieler aufzustellen und nicht nach dem System aufzustellen, sondern zu schauen, okay, ich habe Afolayan, ich habe Saad, die müssen rein, dann stellen wir eben das System um. Und ich glaube, manchmal wird das System auch ein bisschen höher gehangen, als es ist, weil sie ja das auch in unterschiedlicher Ausprägung spielen, weil sie es ein bisschen anders spielen, als es vergangene Saison unter Fabian Hürzel der Fall war und das jetzt nicht einfach eine direkte, billige Kopie ist. Aber ich würde ihm das zugutehalten, dass er variabel ist, dass er pragmatisch ist und er lernt seine Mannschaft besser kennen. Dann ist es eher eine Frage, was man aus den Spielern, aus dem, was vorhanden ist, rausholen kann.
Und dann wollen wir jetzt ja nicht nur zurückschauen, sondern auch nach vorne schauen, denn der Abstiegskampf, man muss es wirklich aktuell auf drei Vereine beziehen, Bochum, St. Pauli und Kiel, Augsburg vielleicht, das ist immer so, die Erfahrung sagt eher, nein, die werden am Ende 15. oder 14. So, aber die anderen drei Vereine sind ja wirklich schon mit einem ordentlichen Rucksack jetzt drin. St. Pauli hat sich etwas gefangen, hat jetzt zwei Spiele vor der Brust. Ganz, ganz wichtig. Zu Hause gegen Wolfsburg und dann in Hoffenheim. Zwei Teams, die immer schon gute Einzelspieler haben. Natürlich Kramaric bei Hoffenheim, jetzt wieder getroffen. Bei Wolfsburg gibt es Jonas Wind. Da gibt es eigentlich auch immer ja ein stabiles Mittelfeld. Swanberg, Lovro Meier, also auch wenn er jetzt verletzt ist. Aber das sind so Einzelspieler. Aber mannschaftlich sind das sehr, sehr anfällige Gebilde, wie man jetzt bei Wolfsburg zum Beispiel gegen Werder Bremen gesehen hat, wie man bei Hoffenheim schon dieses Jahr gesehen hat, auch gegen Werder Bremen zum Beispiel. Das sind doch jetzt Spiele, wo St. Pauli auch rangehen muss, um zu sagen, wir wollen jetzt hier gewinnen. Wir müssen jetzt hier auch mal zu Hause, bisher nur ein Punkt zu Hause, mal was den Fans bieten, um dann auch, wenn man jetzt auf den Konkurrenten Bochum blickt, die gerade ihren Trainer entlassen haben, die jetzt die vier Top-Spiele vor der Brust haben, da mal ein bisschen Vorsprung rauszuholen. Denn wir können ja nicht immer nur sagen, ja, wir müssen uns finden, wir müssen uns finden. Die Saison geht halt am ersten Spieltag los und da gibt es genauso viele Punkte zu vergeben wie am 34. Spieltag. Was macht dir Mut, dass jetzt in diesen beiden Spielen nach dem ordentlichen Auftritt bei Dortmund da auch Zählbares bei rumkommt?
Schwierig zu sagen, was mir konkret Mut macht. Vielleicht macht mir der Gegner am meisten Mut, Wolfsburg, der momentan wirklich destabilisiert wirken. Jetzt war es ja auch so, Dortmund hat ja auch das Spiel vor dem St. Pauli-Spiel nicht so sonderlich gut gespielt gehabt. Und jetzt kann man wieder sagen, das ist nicht gut für St. Pauli. Da kommt ein Gegner, der ist richtig motiviert, der will zeigen. Und ich glaube, also das ist, finde ich, immer so ein manche überzogenes Argument, die wollen immer zeigen und die wollen immer gewinnen und sagen sich jetzt nicht, in dem Spiel wollen wir es aber jetzt noch mehr machen. Was mir Mut macht mehr, ist Heimspiel. So, das ist schon mal noch ein Pfund, auch wenn sie da bislang noch nicht viel Zählbares beigeholt haben, noch keinen Sieg, kein Tor. Was mir auch Mut macht, ist, dass es ja schon spielerisch aufwärts geht, dass sie defensiv vor allem sehr stabil stehen, dass Defensive wirklich gut ist, so gegen Dortmund, das waren jetzt Situationen gegen individuelle Spitzenspieler, die sie in der Qualität in Wolfsburg sich nicht im Kader wiederfinden. Offensiv erwarte ich, dass es langsam schrittweise besser wird. So, da erwarte ich jetzt noch nicht den großen Knall, wobei man auch sagen muss, sie underperformen ein bisschen das, was sie offensiv hätten machen können. Also dass man so viele Chancen die ganze Zeit vergibt und eine so schwache Abschlussquote hat, das ist über die Dauer ja eigentlich auch nicht haltbar und da wird schon mal der ein oder andere reingehen. Und gegen Dortmund waren sie ja gar nicht chancenlos. Dortmund haben sie sehr stabil gestanden. Das, was nach vorne ging, war okay. Es ging ein bisschen wenig nach vorne und ich glaube, man kann jetzt nicht dauerhaft als Erfolgsstrategie ausrufen, dass man mit 27% Ballbesitz durch die Liga kommen will. Das war ja in Freiburg nichts anderes. Das wird sich gegen Wolfsburg ein bisschen anheben, der Wert. Wie gesagt, also was mir vor allem Mut macht, ist, dass die Defensive gut steht und sie da wirklich ein gutes Fundament haben und offensiv jetzt ihre Schritte gehen müssen und wahrscheinlich auch langsam, aber sukzessive gehen werden.
Und wenn wir über die Torgefahr sprechen oder die Nicht-Torgefahr ja in vielen Sachen, also da muss man dann ja auch vielleicht schon vorblicken in den Winter, weil es wurde kein richtiger Mittelstürmer verpflichtet. Du hast Jojo Eggestein, der ist aber eher ein um den eigentlichen Mittelstürmer herumlaufender Spielertyp. So. Und der auch in der zweiten Liga kein Megatorjäger war. Er hatte eine gute Phase, aber ansonsten hat er dann auch ja viel eher, sagen wir mal, gearbeitet fürs Team. Ansonsten gibt es Gila Vogie, auch kein richtiger Mittelstürmer. Du hast Andreas Albers, der aber auch schon in der zweiten Liga eigentlich keine Rolle gespielt hat. In den letzten Jahren, das lässt sich auch statistisch belegen, haben die Aussteiger die Klasse gehalten, die einen richtigen Neuner vorne drin hatten. So, und also ob es Tim Kleindienst war, Fabian Klos, Niklas Füllkrug für Werder Bremen, Philipp Hofmann für Bochum. Also da kann man noch ewig weiter zurückgehen. Ist der Plan, im Winter nachzulegen, weil es ja schon die offensichtlichste Baustelle ist und vielleicht auch eine, wo man nicht so viel taktische Arbeit braucht, wenn man da vorne einfach jemanden hinstellen kann, der dir ein paar Tore garantiert und dann aber auch garantiert, dass die Gegner sich die ganze Zeit mit dem beschäftigen müssen.
Also ich erinnere mich da mal an den Sommer vergangenes Jahr, also 2023, und da vor der Saison war es das, was die sportliche Leitung hat verlauten lassen um Andreas Bornemann, dass es der Plan ist, die Torlast auf mehr Schultern zu verteilen, dass sie gar nicht so konkret mit einem Mittelstürmer spielen wollen, sondern das Ganze mehr aufteilen wollen. Das hat ja dann auch eigentlich geklappt. Also wir hatten natürlich mit Marcel Harte dann den Top-Torjäger, der aus dem Mittelfeld heraus, weil er einfach eine sensationell gute Saison gespielt hat, der aber auch wahnsinnig viele Vorlagen gegeben hat für Spieler aller Arten. Also es kamen so die 8 bis 10 Treffer von Jojo Eggestein, von Elias Saad, von Dapo Afolayan, Jackson Irwin hat mal ein paar Kopfbälle eingestreut. Also es kam dann wirklich von überall was. Und dementsprechend würde ich sagen, war es gar nicht unbedingt im Sommer schon der Plan, jetzt wieder so einen klassischen Knipser da zu holen, sondern dass man das auch eben bewusst sich für einen Gila Vogie entschieden hat, bewusst dafür, dass Jojo Eggestein erstmal weiter von Beginn an spielen wird und eine gewichtige Rolle einnehmen soll. Ich glaube nicht, dass es im Winter unbedingt der Plan ist, jetzt einen Torjäger zu holen, weil das mehrere Gründe. Grund eins, wer denn? Also wer soll verfügbar sein jetzt von der Qualität? Und Punkt zwei ist, für wie viel? Also Stürmer sind ja nicht ohne Grund teuer, vor allem wenn dann die abgehenden Vereine wissen, okay, St. Pauli ist in einer dringlichen Situation, die kämpfen um den Klassenerhalt, die haben wenig Produktion vorne im Sturm, ja, da können wir den Preis schön in die Höhe treiben, das glaube ich nicht, dass sie bereit sind, da unbedingt jeden Preis zu zahlen. Und drittens, von dem, was bislang so ein bisschen zu hören ist aus den Planungen, die Namen, die da kursieren, das sind jetzt auch nicht unbedingt die klassischen Torjäger, sondern es wirkt eher wieder so aus dem Bereich Spieler mit Potenzial, vielleicht eine Laie, etwas jünger, dass es in die Richtung geht.
Okay, gut, dann ist das der Plan und dann werden wir am Ende darauf gucken, ob das funktioniert. Es kann ja auch trotzdem klappen, denn die Konkurrenz ist auch nicht so stark. Der VfL Bochum hat gerade Trainer und Sportdirektor entlassen. Peter Zeitl als Trainer, Marc Lettau als Sportdirektor. 1 Punkt aus 7 Spielen. Katastrophaler Auftritt in Hoffenheim. Schwierige Transferphase auch gehabt. Kevin Stöger abgegeben, Osterhage abgegeben. Keine Ablöse bezahlt für die Neuzugänge. Jetzt aus der Sicht eines direkten Konkurrenten, St. Pauli, ist es gut, dass da jetzt schon der krasse Umbruch kommt? Dass da wirklich gesagt wird, ey, wir kommen hier gar nicht klar? Oder ist es schlecht, weil jetzt noch sehr viel Zeit in der Saison ist und jetzt sehr viel Zeit auch da ist, sich umzuorientieren. Es dauert jetzt ja noch, bis der neue Trainer kommt, denn da, dem wollen sie nicht gleich die Spiele gegen Bayern, Frankfurt, Leverkusen und Stuttgart zumuten. Aber Bochum war ja schon vorher ganz klar der Bundesligist, den man schlagen muss, wenn man in die Relegation will. Wie siehst du jetzt so die beiden Teams auch im direkten Vergleich?
Stand jetzt finde ich St. Pauli wesentlich übertrieben, aber ich finde sie stärker. Auch wenn man jetzt irgendwie schaut, Expected Points und sowas, was ja immer ganz gute Indikatoren sind, da liegen sie ja auch relativ komfortabel vor Bochum und auch vor Kiel. Und wenn man sich die Auftritte anschaut, natürlich wesentlich mehr von St. Pauli gesehen als von Bochum, aber das wirkt stabiler. St. Pauli hatte jetzt wenig so richtige Grottenauftritte, wo du sagst, oh Gott, die haben ja gar kein Bundesliga-Niveau. Das Augsburg-Spiel war sicherlich unterdurchschnittlich, nicht gut. So, und das Spiel gegen Mainz war jetzt auch nicht so toll. Das lag natürlich daran, dass es zwei individuelle Fehler ganz am Anfang gab. Und wenn die nicht passieren, weiß nicht, wie es ausgeht. Aber das gehört eben auch dazu, individuelle Qualität in der Bundesliga. Ob das jetzt gut ist, dass Bochum früh den Trainer tauscht oder schlecht, das ist ja auch eine Sache, das ist ja höchst individuell. Sicherlich, wenn Bochum so weitergemacht hätte, dann wäre es gut, aus St. Paulis Sicht, wenn sie noch möglichst lange am Trainer und an der sportlichen Leitung festgehalten hätten. Weil das wirkte ja auch nicht so, dass es eine große Verbesserung geben würde und dass dann irgendwann alles klicken würde. Ja, Trainereffekte haben nicht unbedingt immer so nachhaltige Wirkung. Mitunter kann das hinhauen. St. Pauli mit Fabian Hürzeler ist ja das beste Beispiel dafür. Ich glaube, es ist aus Bochumer Sicht, ja, ich stecke da in Bochum überhaupt nicht gut drin, aber es schien folgerichtig von außen betrachtet zu sein, jetzt da die Reißleine zu ziehen und wahrscheinlich auch gut, dass sie es möglichst früh gemacht haben, um noch Zeit zu haben, drauf zu reagieren. Aber ich schätze St. Pauli stärker ein. Also von der Qualität in der Mannschaft sicherlich sind sie auf einem ähnlichen Niveau. Von der reinen Leistung auf dem Platz her ist für mich St. Pauli die bessere Mannschaft.
Es ist ja auch bei St. Pauli so, dass der beste Spieler gegangen ist. Bei Bochum war es Stöger und bei Holstein Kiel, dem dritten Abstiegskandidat. Und also da haben wir vorher schon drüber gesprochen. Da ist halt wirklich schon sehr, sehr viel nötig, dass sie überhaupt mit diesen beiden auf eine ganze Saison mithalten können. Da war es ja auch so, dass mit Sander und auch Tom Rothe, der jetzt ja gegen Kiel ein Tor und Assist gemacht hat, zwei richtig gute Spieler gegangen sind, wo man auch einfach finanziell nicht die Möglichkeiten für hat. Das sind natürlich also da würde es mir schon zustimmen, Kiel eher so Kategorie Darmstadt, letztes Jahr Paderborn vor ein paar Jahren. Greuther Fürth war, glaube ich, also das war wirklich noch doch viel schlechter. Aber da muss schon sehr, sehr, sehr viel zusammenkommen, dass die überhaupt Spiele gewinnen.
Ja, also die werden schon mal das eine oder andere Spiel gewinnen, weil es einfach immer mal einer rausrutscht. Holstein Kiel finde ich von dem, wie sie spielen, fast besser als Bochum.
Ja.
Haben natürlich massive Probleme mit der individuellen Qualität, finde aber einen sehr guten Trainer auch. Das wirkt alles wesentlich entspannter und ich glaube, da ist man sich auch sehr wohl darüber bewusst, dass das voraussichtlich ein einjähriges Abenteuer in der Bundesliga werden wird und kann das mit einer entsprechenden Entspannung aufnehmen. Ich würde Kiel, momentan sind sie etwas besser als Bochum. Ob das auf lange Frist möglich ist, weiß ich nicht. Aber das ist sozusagen aus St. Pauli-Sicht, wenn du die Hoffnung wieder bemühen möchtest, meine große Hoffnung auf den Klassenerhalt, dass einfach einerseits, dass sie sich leicht verbessern, andererseits aber auch, dass Bochum und Kiel einfach schwächer bleiben und dass es dann auf eine Relegation hinausläuft.
Das ist eben das Ding, die Relegation läuft ja meistens gut für den Bundesligisten. Vielleicht gibt es da ja auch ein Stadtderby, das kann man auch noch nicht ausschließen. Und ich glaube, darauf kann man sich schon einstellen, aber natürlich weiß man das nie. Es ist jetzt natürlich gewagt, hier am siebten Spieltag das zu sagen, dass kein anderer da unten reinrutscht, aber eben...
Ja, Wolfsburg sieht man ja kriselt, du hast Augsburg gesagt, wo man nie weiß. Hoffenheim scheint sich jetzt ein bisschen befreit zu haben, aber mal schauen.
Ja, bei Wolfsburg denke ich das auch immer. Und dann fällt mir ein, ach so, ja, es gibt ja noch die Möglichkeit, einen Trainer zu entlassen. Das macht man dann auch gerne, wenn man auch das Geld dafür hat, sich das immer wieder leisten zu können. Und dann kommt eben dieser kurzfristige Trainereffekt und dann reichen meistens schon so zwei, drei Spiele, um das dann doch noch zu vermeiden, weil einfach Und das ist natürlich manchmal nervig, so für kleine Vereine das dann immer wieder zu hören, aber die individuelle Qualität viel größer ist.
Klar.
Und wenn dann noch Heidenheim so stark performt, die man ja eher unten gesehen hat nach den Abgängen, Union Berlin ist wieder das, was sie vor ein, zwei Jahren waren. Mainz ist Mainz.
Ja, und auch Mainz Werder ist stabil Bremen, genug. Ja.
Werder Bremen funktioniert gerade, vor allen Dingen auswärts, gewinnen sie die Spiele. Und dann sind dann nicht mehr so viele Vereine, die auch wirklich absteigen können. Rupert, ich danke dir für deine Zeit. Viel Erfolg für dich, für deinen weiteren Weg. Bis zum nächsten Mal. Und
danke
an euch, an die lieben Feverpitch-Hörer, abonniert den Newsletter und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auch über 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify und iTunes. Vielen Dank und morgen ist hier wieder Pit Gottschalk zu hören. Tschüss!
Ciao, ciao!